So, einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite noch einmal. Der Titel der heutigen Predigt lautet Die Rückkehr der Treuen. Die Rückkehr der Treuen. Was brauchen wir in diesen Tagen ganz besonders? Viele würden vielleicht sagen, Hoffnung. Wir brauchen Hoffnung. Ich denke, das hängt auch immer von unseren Umständen ab oder auch von unserer Einstellung. Paulus sagt im 1. Korinther 13, es bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Was brauchen wir? Ich glaube, mit Glaube, Hoffnung und Liebe, da haben wir schon sehr viel abgedeckt. Und wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, werden wir auch all dies finden. In Römer 15, 4 heißt es, denn alles, was früher geschrieben ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Und Paulus ermahnt ja auch Timotheus und sagt ihm, du bist ja von Kind auf gelehrt in den heiligen Schriften. Und diese haben Kraft, eben dich weise zu machen, zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. In Gottes Wort, da finden wir alles, was wir brauchen. Wir schauen heute Gottes Handeln an, in der Geschichte seines Volkes und gehen dazu zurück in das 6. und 5. Jahrhundert vor Christus. Was wir heute hören werden, ist für viele von uns nicht neu. Und vieles geschah vor 2500 Jahren. Und doch ist es hilfreich für uns. Wie kann das sein? Solch alte Geschichten. Was wir hören werden, kann uns helfen, weil Gott treu ist. Und Gott ist immer noch derselbe wie vor 2500 Jahren und in Ewigkeit. Und ein weiser Umgang mit den Problemen der damaligen Zeit kann uns helfen, weil ein weiser Umgang damals ist auch ein weiser Umgang mit den Problemen der heutigen Zeit. Und lebten die Juden nicht auch in einem Spannungsfeld? Egal wo sie waren, ob jetzt in der Gefangenschaft in Babylon oder wieder in Jerusalem, in Israel. Einerseits umgeben von Feinden, aber auch von Fremden, die unrein lebten, ohne Gott. Dieses Spannungsfeld ist doch auch uns nicht unbekannt. Wir leben in der Welt und können uns ihr nicht entziehen. Und so mischen wir uns mit den anderen Menschen, mit den Reinen, mit den Unreinen und sind auch aufgerufen, nicht in die Fallstricke dieser Welt zu fallen, nicht den weltlichen Begierden nachzugehen, sondern ein Leben zu führen, das Gott Ehre gibt und das Menschen mit zu Gott führt und sie eben durch unser Vorbild auch verändert. Das Ziel der heutigen Predigt ist, dass wir aus den Beispielen aus dem Buch Esra lernen, wie hilfreich Gottes Wort für uns ist. Und dazu werden wir uns unter Punkt 1 Gottes Wirken sehen, das erste Kapitel von Esra anschauen. Punkt Nummer 2, was bewirkte Gottes Handeln in den Menschen, zielt darauf ab, zu schauen, wie die Menschen reagierten auf Gottes Handeln. Und abschließend fasse ich dann die gefundenen Lektionen oder Hilfen für uns zusammen. Und ich hoffe, dass uns das ermutigt für die neue Woche. Doch zunächst orientieren wir uns doch, in welcher Zeit wir uns da befinden. Fangen wir vielleicht etwas früher an. Der Auszug aus Ägypten, ungefähr 1450 vor Christus. Das Volk Israel kann aus der Sklaverei in das gelobte Land ziehen. Es dauert noch ein bisschen. Wüstenwanderung, die Eroberung des Landes ging nicht ganz reibungslos vonstatten, wie wir hoffentlich wissen. Und dann gab es eine lange Zeit, 350 Jahre ungefähr, die Richterzeit, wo es einen Kreislauf gibt von, die Leute machten, was sie wollten, sie wurden bedrängt, sie riefen zu Gott, Gott lässt sich erbarmen, er hilft, schickt Richter und dann fallen die Leute wieder ab. Und so geht es immer wieder 350 Jahre, bis dann die Menschen auch sagen, wir wollen einen König, wir wollen sein wie alle anderen. Und Gott gab ihnen den gewünschten König und so kam eine Zeit von 120 Jahren, ein Königreich Israel. Saul, David, Salomo. Und dann, nach dem Tod von Salomo, zerfiel das Reich Israel in zwei Teile. Das Nordreich, 10 Stämme, das Südreich, 2 Stämme. Die Könige des Nordens waren ausnahmslos Könige, die Gott nicht nachfolgten. Die taten, was böse war in den Augen des Herrn. Sie wandten sich ab, trieben Götzendienst. Und letztendlich wurde dann das Nordreich Israel von den Assyrern nicht nur besiegt, sondern auch, kann man schon sagen, zerstört. Es wurden fremde Leute in das Land gebracht, die Bewohner wurden verschleppt und zurück blieb ein Mischvolk. Und das ist noch das Gefährlichste, eben etwas ganz zu mischen. Letztendlich blieb ein Glaube an den einen Gott da, aber gemischt mit so vielen anderen Aberglauben und Götzendienst, dass das natürlich auch ein Gräuel war vor Gott. Und eine Erklärung auch dafür, warum auch in späteren Zeiten eine solche Feindschaft herrschte zwischen den Samaritern und den Juden. Das Südreich bestand rund 130 Jahre länger, bevor Jerusalem nach der Eroberung durch Nebukadnezar 586 vor Christus zerstört wurde. Dabei wurde der Tempel zerstört und alle Heiligtümer wurden zusammen mit den Bewohnern nach Babylon verschleppt. Und das Buch Esra beginnt nun mit der Rückkehr nach Jerusalem und Juda unter der Führung von Serubabel, um den Altar und den Tempel wieder aufzubauen. Im zweiten Teil vom Buch Esra kehrt Esra selbst, ein kundiger Schriftgelehrter, nach Jerusalem zurück, um das religiöse Leben wieder neu zu erwecken. Lesen wir nun miteinander zunächst das erste Kapitel im Buch Esra. Punkt Nummer 1, es geht darum, Gottes Wirken zu sehen. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er durch sein ganzes Reich einen Ruf ergehen ließ, und zwar auch schriftlich. So spricht Kyros, der König von Persien. Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Nun hat er selbst mir den Auftrag gegeben, ihm in Jerusalem, das in Juda ist, ein Haus zu bauen. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist der Gott, der in Jerusalem ist. Und jeden, der übrig geblieben ist, an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremder aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen mit Silber und mit Gold und mit Habe und mit Vieh, neben den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Da machten sich die Familienoberhäupter von Juda und Benjamin auf, und die Priester und die Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Und alle, die um sie herum wohnten, griffen ihnen unter die Arme mit silbernen Geräten, mit Gold, mit Habe und mit Vieh und mit Kostbarkeiten, abgesehen von allen freiwilligen Gaben. Und der König Kyros holte die Geräte des Hauses des Herrn wieder heraus, die Nebukadnezar aus Jerusalem herausgeholt hatte und die er als Geschenke in das Haus seines Gottes gegeben hatte. Die brachte Kyros, der König von Persien, in die Obhut des Schatzmeisters Midredat und erzählte sie Sheshbazar, dem Fürsten Judas, vor. Und das ist ihre Anzahl: 30 goldene Becken, 1000 silberne Becken, 29 Messer, 30 goldene Becher, 410 silberne Becher von zweiter Wahl, 1000 andere Geräte. Alle Geräte aus Gold und aus Silber waren 5400. Das alles brachte Sheshbazar mit herauf, als die Weggeführten aus Babel nach Jerusalem heraufgeführt wurden. Gottes Wirken zu sehen. Im ersten Jahr des Kyros erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde. Wir sehen hier, dass das nicht einfach zufällig passiert ist, sondern das war schon lange vorher geplant. In Jeremia 29,10, und wir finden das an einigen Stellen, heißt es: Denn so spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Was sind das für 70 Jahre? Einerseits können es genau 70 Jahre sein oder auch eine Zahl, die Vollkommenheit ausdrückt. Aber es gibt zwei Möglichkeiten, auch direkt 70 Jahre zu sehen, denn einerseits gab es drei Wegführungen von Gefangenen aus Jerusalem. Nebukadnezar eroberte Jerusalem 606 vor Christus und bei den ersten Weggeführten war Daniel mit dabei, von dem wir im Buch Daniel lesen. Und die Gefangenen, die kehrten um 536, 37, 38 zurück nach Jerusalem, 70 Jahre später. Nach der dritten Wegführung 586, da wurde der Tempel zerstört in Jerusalem. Und die Einweihung des neuen Tempels geschah 70 Jahre später, 516 vor Christus. 70 Jahre, so oder so. Hier ist, denke ich, gleich die erste Lektion. Das erste Mal staunen und freuen für die Hilfe, die wir dort finden. Nämlich Gottes Wort erfüllt sich. Seine Zusagen sind zuverlässig. Und er hatte ihn auch vorher gesagt, als sie in die Gefangenschaft geführt wurden: Es wird einige geben, die werden euch verführen und sagen, das wird nicht so lange dauern, aber nein, es wird die 70 Jahre dauern. Arrangiert euch dort und harret auf mich und wartet auf mich. Gut, wie kann das eigentlich sein, dass einem vollständig besiegten Volk angeboten wird, wieder in die Heimat zurückzukehren? Nach 70 Jahren? Und dann, um die Anbetungsstätte wieder aufzubauen? Es ist eben ganz offensichtlich, dass natürlich Gott seine Hand im Spiel hatte. Der Herr erweckte den Geist des Kyros. Und die Meder und die Perser, die hatten das Reich Babylon besiegt. Und somit rückte die Zeit der Gefangenschaft dem Ende entgegen. Das klingt fast so, hat Gott selbst mit Kyros gesprochen? Kyros sagt ja selbst, nun hat er selbst mir den Auftrag gegeben, ihm in Jerusalem, das in Juda ist, ein Haus zu bauen. Aber wir lesen, das war sozusagen die Politik von Kyros. Das hat er nicht nur mit den Juden gemacht, sondern auch mit anderen Völkern, mit anderen Gefangenen, die in den Jahren davor nach Babylon verschleppt worden waren. Und allen gab er den Auftrag, geht zurück in eure Heimat und denkt daran, wenn ihr euren Göttern opfert, dass ihr auch für mich betet und für meine Herrschaft. Und dieses Verständnis, dass Kyros kein Anhänger von Jehova, von Yahweh, Gott war, wird ja auch deutlich, weil er eben sagt, er ist der Gott, der in Jerusalem ist. Und wir wissen, dass Gott nicht in Jerusalem ist und als wenn die Stadtgrenzen, die Stadtmauern ihn irgendwie beschränken würden. Kyros wollte sich anscheinend nicht nur Freunde unter den Menschen machen, sondern sich auch nach oben absichern. Doppelt hält besser, würden wir vielleicht heute sagen. Auf jeden Fall gebrauchte Gott diesen König, um das auszuführen, was er selbst schon vor langer Zeit geplant hatte. Und wie er es im Laufe der Geschichte immer und immer wieder schon getan hat. Hat er nicht Pharao für seine Zwecke gebraucht, sein Herz verhärtet, damit all das geschieht, was Gott wollte, den König von Assur, um Israel zu bestrafen und auch Nebukadnezar, um Juda in die Gefangenschaft zu bringen. Und hier sind wieder Lektionen für uns. Gott gebraucht, wen er will. Nicht nur die Guten. Egal. Gott gebraucht, wen er will. Und Gott wirkt in der Geschichte der Menschheit. Und da ist noch etwas. Wer profitierte denn noch von dieser Vorhersehung, von Gottes Plan? Andere Völker, die in ihre Heimat zurückkehren durften, die profitierten auch davon. Das passte einfach auch gut in Gottes Plan. Kyros, diese Einstellung letztendlich einzugeben oder dass er diese hatte, und viele andere profitierten davon. Und das erinnerte mich auch daran, was wir von Jesus ja in der Bergpredigt hören. In Matthäus 5, 45, wo es doch heißt, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und das ist der Gott, den wir dienen. Er liebt alle seine Geschöpfe. Und so ist es wunderbar zu sehen, eine schöne Lektion, auch Menschen, die Gott nicht dienen, profitieren von Gottes Handeln, von seiner Güte. Das ist wunderbar. Wie andere Menschen auch durch, wie wir gesegnet sind, eben auch gesegnet werden und profitieren. Und lesen wir nochmals Vers 4. Esra 1, Vers 4. Und jeden, der übrig geblieben ist, an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremder aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen, mit Silber und mit Gold und mit Habe und mit Vieh, neben den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Woran erinnert uns das? der Auszug aus Ägypten. Das ist wie ein zweiter Auszug aus Ägypten. Nun, die Anweisung oder das Angebot an dieser Stelle ist klar. Ihr könnt nach Hause zurückkehren. Aber nach Hause zurückkehren? Nach 70 Jahren? Jetzt stell dir mal vor, du bist mit 10 Jahren nach Babylon gekommen und sollst dann mit 80 Jahren zurückkehren. Hast dein ganzes Leben in Babylon verbracht und oder die Kinder und Kindeskinder, die in Babylon geboren wurden, die sollen dann in ein Land zurückkehren, was sie gar nicht kennen, in das Land ihrer Väter oder Vorväter. Und hier kommen wir zu einer Frage, die wir uns auch immer wieder stellen können. Ich sehe Gottes Handeln, aber wie soll ich mich jetzt verhalten? Nun kommen wir zu Punkt Nummer 2. Was bewirkte Gottes Handeln in den Menschen? Wir wissen aus den prophetischen Aussagen von Jeremia und auch aus jüdischen Aufzeichnungen, dass es den Gefangenen in Babylon einigermaßen gut erging. In Jeremia 29, die Verse 4 bis 7, so spricht der Herr der Herrscharen, der Gott Israels, an alle Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel gefangen weggeführt habe: Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter, und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter gebt Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort vermehrt und nicht vermindert. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Klingt eigentlich ganz gut. Und wenn ich mich also in einem solchen Land zurechtgefunden habe, was sollte mich denn dazu motivieren, in meine Heimat zurückzukehren, in eine ungewisse Zukunft? Die alten Häuser haben ja nicht wie Ferienwohnungen auf die Menschen gewartet, dass sie wiederkommen und beziehen ihre Häuser oder die Äcker, die sie verlassen mussten. Warten sie darauf, dass die Israeliten einfach wiederkommen und alles wieder in Besitz nehmen? Wer würde also dieses Angebot annehmen? Wie wir gleich sehen werden, sind die Motive eben weniger wirtschaftliche Pläne als vielmehr religiöse Gründe. Psalm 137 gibt da wunderbar Auskunft. Psalm 137, 1 bis 6. An den Strömen Babels, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. An die Pappeln dort hängten wir unsere Zittern. Denn die uns gefangen hielten, forderten dort von uns die Worte eines Liedes. Und die uns Wehklagen machten, forderten Freude. Singt uns eins der Zionslieder. Wie sollten wir das Herrnlied singen auf fremder Erde? Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, so werde vergessen meine Rechte. Es klebe meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich Jerusalem nicht zu meiner höchsten Freude erhebe. Es würden die zurückkehren, deren Identität nicht darin bestand, ein neues Zuhause gefunden zu haben. Diese würden zurückgehen nach Jerusalem. Und das, was Jesaja und andere Propheten vorhergesagt hatten, traf ein. Ein Rest des Volkes würde zurückkehren. Ein Rest des Volkes, der zurückkehrte, um den Tempel zu bauen. Und dann machten sich, in Vers 5 lesen wir das, die Familienoberhäupter von Juda und Benjamin auf, und die Priester und die Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Und hier ist eine ganz wichtige Lektion auch. Menschen, die Gott dienen wollen, die sind empfänglich für Gottes Anweisungen. Und wenn sie Gottes Handeln sehen, dann sind sie auch bereit zu handeln. Und Gott war am Wirken und ein Teil war bereit, ihm zu folgen. Und um sie herum, sie griffen ihn unter die Arme mit Silbergeräten und, haben sie gut ausgestattet und darüber hinaus noch mit freiwilligen Gaben. Also auch die, die in Babylon blieben, denen das Herz eben nicht so schlug oder überging, klar, kehren wir zurück. Sie waren bereit zu helfen. Und auch hier steckt eine Lektion, die wir auch an anderer Stelle finden. Nicht jedem schlägt das Herz so, dass er, wenn er den Missionsbefehl liest, geht hin in alle Welt, dass er in alle Welt geht und auf einen anderen Kontinent geht, nach Afrika oder Asien oder wo auch immer hin. Das ist vielleicht auch nicht jedem gegeben und wir dürfen bei allem nie vergessen, Bremen ist auch ein Teil von der ganzen Welt. Wo wir sind, können wir das Evangelium verkünden. Aber was wir hier sehen, ist auch, diene Gott mit dem, was du hast. Und sie waren eben bereit, dort zu bleiben, aber auch die zu unterstützen, die zurückgingen. Und Gott sorgte sogar dafür, dass die Geräte aus dem Tempel wieder zurückkehren würden. Gott hält sein Wort. Das lesen wir in Jeremia 27, die Verse 21 und 22. Denn so spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, über die Geräte, die im Haus des Herrn und im Haus des Königs von Juda und in Jerusalem übrig geblieben sind. Sie sollen nach Babel gebracht werden und sollen dort bleiben bis zu dem Tag, da ich nach ihnen sehe, spricht der Herr, und ich sie heraufhole und sie an diesen Ort zurückbringe. Also hier wird schon deutlich an so einer Kleinigkeit, wer hat denn die Kontrolle auf der Erde? Wenn Gott sagt, diese Geräte, ich will, dass sie wieder zurückkommen. Und 70 Jahre später werden die Geräte rausgeholt und sie kehren zurück nach Jerusalem. Gott ist der König, er herrscht über alles. Gott ist souverän. Und das sehen wir auch durch die Geschichte im Buch Daniel, wie Daniel doch sagt, dass Gott souverän ist und er setzt Könige ein und er setzt Könige ab. Und Paulus schreibt auch im Römerbrief, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wer hat hier die Kontrolle? Und in Athen verkündet doch auch Paulus, dass Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, Apostelgeschichte 17,30. Und er gebietet den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Wer ist in Kontrolle von der Geschichte und von der Menschheit? Nun, das ganze Buch Esra behandelt Ereignisse über einen Zeitraum von rund 90 Jahren. Und wenn wir nur das erste Kapitel lesen, dann klingt das eigentlich nach einer reibungslosen Geschichte. Gott hält sein Wort, er bringt seine Leute zurück, er bringt sogar die Anbetungsgegenstände, die Geräte, die Gerätschaften bringt er zurück und alles ist gut. Richtig? Naja, nicht ganz. Es läuft nicht ganz so glatt. Gut 50.000 Juden kehren zurück Sie beginnen mit dem Tempelbau. Aber wie erwartet, es läuft nicht alles glatt. Es gibt Gegenwehr im Land. Und wie erwartet, lässt sich das Volk entmutigen und die Arbeit kommt zum Stillstand. Aber wie erwartet, Gott lässt sein Volk nicht im Stich. Gott ermutigt. Er schickt seine Propheten, er schickt Haggai und Zacharia und sagt, ihr baut an euren eigenen Häusern weiter, aber der Tempel, der ist zum Stillstand gekommen. Und sie lassen sich ermutigen und die Arbeit wird beendet. Gott ist auch da in den schwierigen Zeiten. Und Gott ist auch da, wenn wir ihm nicht immer gehorchen. Es ist nicht so, dass er uns sofort abschreibt. Ist das nicht großartig? Und der Tempel wurde fertiggestellt, 516 vor Christus. Das Passafest wurde gefeiert, das Fest der ungesäuerten Brote. Und läuft jetzt alles glatt weiter? Nein, der Bericht macht dann rund 60 Jahre Pause, bis Esra selbst über seine persönliche Beteiligung berichtet. Und in diesem Zeitraum liegen die Ereignisse, die wir im Buch Esther lesen, die jetzt hier nicht erwähnt werden. Und dann zieht eben Esra von Babylon nach Jerusalem. Warum Esra in Babylon geblieben war, vielleicht war er noch zu jung oder Esra war jedenfalls ein kundiger Schriftgelehrter im Gesetz Mose. Und Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel die Ordnung und das Recht des Herrn zu lehren. Und hier können wir wieder etwas lernen. Das Leben läuft in aller Regel nicht ruhig und glatt. Amen. Mein Leben läuft nicht ruhig und glatt. Aber wer sich nach der Hand des Herrn ausstreckt, er wird nicht enttäuscht. Er wird nicht enttäuscht. Und das ist etwas, was dann Esra, also in der zweiten Hälfte, was wir dann lesen, die Hand des Herrn. Ich fasste Mut, weil die Hand des Herrn meines Gottes über mir war. Und da ließen sie, weil die gute Hand des Herrn unseres Gottes über uns war. Kapitel 8 und nochmal und die Hand unseres Gottes und nochmal. Gott ist da und Gott hilft. Und als Esra dann nach Jerusalem kommt, da lief es überhaupt nicht rund. Und als Esra erkannt hatte, was schiefgelaufen war, da war er tief, tief erschüttert. Das sind alles nochmal Themen, das ist für eine extra Predigt, da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Aber was er dann tat, in Esra 9, Vers 6, auch nur ganz kurz der eine Vers, was tat Esra? Und ich sprach, mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, mein Gesicht zu dir, mein Gott, zu erheben. Denn unsere Sünden sind uns über den Kopf gewachsen und unsere Schuld ist groß geworden bis an den Himmel. Esra streckte sich aus nach der Hand des Herrn. Er bekannte die Schuld, die das Volk über sich gebracht hatte. Er bat um Vergebung. Es steckt so viel allein in diesem Buch und in diesem Teil der Geschichte. Und es wäre noch so viel mehr zu sagen. Aber für heute kommen wir jetzt zur Zusammenfassung. Die Punkte, die wir jetzt gehört haben. Gottes Wort erfüllt sich. Seine Zusagen sind zuverlässig. Gott gebraucht, wen er will. Und Gott wirkt in der Geschichte der Menschheit. Ja, und auch Menschen, die Gott nicht dienen, profitieren von Gottes Handeln, von seiner Güte. Und Menschen, die Gott dienen wollen, sind empfänglich für Gottes Anweisung. Und wenn sie Gottes Handeln sehen, sind sie auch bereit zu handeln. Diene mit dem, was du hast, mit dem, was Gott dir auch ins Herz gibt, mit dem, was er dir anvertraut hat. Und Gott ist der König und herrscht über alles. Gott ist souverän. Und er ist auch da in schwierigen Zeiten. Das sehen wir immer und immer wieder. Gott ist da, auch in den schwierigen Zeiten. Wenn wir unten sind, wenn wir uns nicht gut fühlen, wenn wir uns verlassen fühlen, Gott ist da. Und das Leben läuft in aller Regel nicht ruhig und glatt. Und wer sich nach der Hand des Herrn ausstreckt, wird nicht enttäuscht. Es ist einfach wunderbar, die Taten Gottes zu sehen und daraus zu erkennen und zu lernen, wie geduldig er ist und welche Liebe er hat für seine Geschöpfe, für dich und für mich. Das Ziel der heutigen Predigt war, dass wir aus Beispielen aus dem Buch Esra lernen, wie hilfreich Gottes Wort für uns ist. Ich hoffe, dass wir da etwas mitnehmen konnten für die Woche. Und Gott sei Dank und Ehre für seine Güte und Gnade und Hilfe in seinem Wort. Amen.